Ja, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Lied. Es ist uns ein bisschen so himmlische Atmosphäre, so stelle ich mir das zumindest vor, vermittelt. Und jetzt werde ich mit der Predigt so ein bisschen wieder zurück ins Leben kommen. Die Stürme des Lebens, Herr Siegfried sagte schon, du kommst gar nicht los von dem Boot Jesu. Aber zunächst will ich mal mit uns beten. Vater, ich danke dir für diese Momente, wo wir spüren, dass das Leben, was wir hier führen, noch eine ganz andere Dimension hat, der Ewigkeit. Danke dir für die Momente, wo die Ewigkeit unser Leben berührt und wo du ja, uns so nahe kommst. Danke für diesen Sonntag, für den Gottesdienst, ja, für diese Gemeinschaft. Und ich bitte, dass du durch dein Wort Gemeinschaft herstellst mit dir und dass wir das Leben, was du uns schenken willst, dass wir es heraushören und dass du unser Herzen erreichst. Amen. Ja, liebe Gemeinde, in den vergangenen zwei Sonntagen haben Siegfried Priest und ich immer wieder vom Jesusboot gesprochen, von der Geschichte, von der Sturmstillung Jesu. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich das über den Text doch mal predigen. Siegfried hatte die Geschichte ungefähr so zusammengefasst, er hat gesagt, wenn Jesus im Boot deines Lebens sitzt und die Stürme des Lebens darüber sausen, keine Angst, Jesus ist dabei. Und das Zweite ist, dass manchmal muss man Jesus wecken. Denn das kommt als wesentlicher Teil in dieser Geschichte vor, dass Jesus halt schläft. Und ich habe gedacht, jetzt werde ich aber zusätzlich doch nochmal selber reingucken auf den Text und da sind mir doch einige Fragen gekommen und ich werde euch heute auch mit Fragen entlassen, das sage ich euch schon mal von weg, also wer Lösung will heute, das gibt's nicht. Es tut mir auch leid, aber manchmal ist das halt so. Ich habe den aus Markus 4 genommenen Text nach der Zürcher Übersetzung. Und Jesus sagte zu ihm am Abend dieses Tages, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote waren bei ihm. Da erhob sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Jesus aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie weckten ihn und sagten zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es trat eine große Windstille ein. Und Jesus sagte zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und die Jünger gerieten in große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Liebe Gemeinde, jeder hat ja vor anderen Dingen Angst und auf sowas Angst haben, das wollen wir jetzt mal gucken, Dirk Johann. Willst du uns das als Film machen? Ja, komm. Komm, dann machen wir einfach die Fotos, oder? Okay. Ah. Also was ihr da gerade seht, ist eine Welle. Ich bin auf diese Welle gekommen, weil wo das Ganze stattfindet, das heißt Nazareth, ist aber nicht das Nazareth in Galiläa, wo Jesus groß geworden ist, denn da gibt es kein Wasser, da gibt es auch keine Wellen und da gibt es keinen See, nichts. Nazareth liegt in Portugal an der Atlantikküste und ist eigentlich nur deswegen bekannt, weil es da eben halt solche Wellen gibt. Und hier kann man so ein bisschen die Dimension sehen. Die Wellen unter bestimmten Bedingungen werden über 20 Meter groß. Ja, ich wollte nicht übertreiben, da kommt irgendjemand und sagt, ja, ich habe aber nachgemessen, sind nur 21 gewesen. So ist das, also deshalb immer ein bisschen runter. Auf jeden Fall, ich glaube, der mit dem in dem Guinness-Buch der Rekorde ganz offiziell drin ist, der hat das mit 21 Metern geschafft und hat überlebt. Und das Wort Nazareth kommt tatsächlich aus dem Nazareth, wo Jesus groß geworden ist. Allerdings muss man eben auch sagen, die Leute, also der Strand, wo die dann auslaufen, heißt auch seit dem 18. Jahrhundert Strand der Witwen. Ich kann mir vorstellen, dass, macht einer von euch eigentlich Wellenreiten? Geht's ja? Nee? Ah, wart ihr da schon? Ist das noch euer Ziel? Warum nicht? Nicht? Nee, ich kann nicht verstehen. Also ich wäre auch nichts für mich. Nordsee reicht mir alle Male. Also wir können den jetzt mal wegmachen. Aber ich glaube, dass diese Wellenreiter gelacht haben über die Wellen, vor denen die Jünger Jesus Angst hatten. Jeder fürchtet sich eben halt vor anderen Dimensionen, aber man muss dazu sagen, dass die Jünger eben aus einer Nation stammt, wo die nie Seefahrer gewesen sind. Die Phönizier waren Seefahrer, die hatten da keine Probleme mit, aber die Israeliten haben immer riesen Respekt gehabt vor Wasseransammlung größeren Ausmaßes, insbesondere auch vor dem Mittelmeer. Und wenn man in die Psalmen hineinschaut, dann sieht man, dass wenn Leute versuchen, ihrer Lebensangstdruck einen bildhaften Ausdruck zu geben, dann wählen sie immer das Meer, immer das Wasser. Das ist für sie ein Zeichen erstmal von Chaos, das nicht beherrschbar ist. Und es leuchtet ja auch irgendwie ein. Gut, die Wasserbauer heute werden das anders sehen, aber damals halt eben nicht. Und Wasser war für sie immer bedrohlich, war Abgrund, war Todesgefahr. Und im Psalm 69 sagt der Beter, hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. In Wassertiefen bin ich geraten und die Flut reißt mich fort. So sind also diese Bilder des Wassers, des Meeres für Israel immer ein Bild für angstmachende Lebenssituationen gewesen. Und das kann man ja irgendwie auch gut nachvollziehen. Schifffahrt in Israel gab es also nur am See Genezareth. Ich habe in einem Windsurfer-Magazin gelesen aus neuerer Zeit, dass auf diesem kleinen, relativ kleinen See, ist ja 12 Kilometer mal 21, so in den größten Ausdehnungen, doch ein guter Wind zum Surfen herrscht. Und manchmal gibt es eben so tückische Fallwinde, wo von den Seiten halt Wind runterkommt und die können wirklich plötzlich kommen und es gibt sogar etwas größere Wellen, sicher nicht 21 Meter oder 30 Meter. Und jetzt schauen wir uns das Boot mal an, mit dem Jesus, jetzt mal im Modell, nicht die Ruinen, Siegfried, sondern man hat dann aus den Ruinen, die Siegfried uns vor 2 Wochen gezeigt hat, ein Modell gebaut. So ungefähr sah das Boot aus. Es war wohl ausgestattet mit Rudermöglichkeit und mit einem Segel. Und hinten ist so dieser Teil, wo Jesus gelegen haben mag. Und es ist relativ klar, dieses Boot ist nicht zum Windsurfen, also zum Surfen von 21 Meter hohen Wellen gebaut, sondern ein bisschen halt auf dem Binnensee rumschippern. Soweit das schöne Boot von Jesus. Markus, der Evangelist, berichtet von 4 Gefährdungen, dem das Boot ausgesetzt war. Es einmal dieser Wirbelsturm und das griechische Wort legt nahe, dass es mit Starkregen verbunden war. Das zweite ist, er sagt, die Wellen wurden so hoch, dass sie das Boot wirklich gefährden. Das dritte ist, dass das Boot auch schon voll lief und da macht es wirklich keinen Spaß, Boot zu fahren. Und das vierte, was ein bisschen untergeht, ist, dass ganz am Anfang der Geschichte heißt es, dass es also Abend geworden war und Israel wird es dann auch relativ schnell dunkel. Stimmt das? Alle Israelfahrer? Ja. Das heißt, sie fahren im Dunkeln los. Wer war schon im Dunkeln mal schwimmen? In der Nordsee zum Beispiel? Wow, doch, wie oft? Mehrfach? Einer. Also bei uns, wir haben immer Urlaub in Dänemark gemacht und irgendwer hatte die Idee, nachts in der Nordsee schwimmen zu gehen. Fand das total toll. Ich war es auf keinen Fall, denn für mich ist Schwimmen in der Nordsee im Dunkeln echt ein Horror gewesen. Ich habe immer Angst, also irgendwas berührt einen ja dauernd und ich glaube in meiner Angst sogar dann an Seeungeheuer. Zusammenfassend, ich glaube oder ich bin überzeugt, dass die Angst der Jünger, die sie empfanden, auch wenn die Wellen nicht so hoch waren und wenn es keine Nordsee war und sie ja noch nicht im Wasser war, so war doch ihre Angst durchaus berechtigt. Und einige der Jünger waren halt eben auch Fischer und die waren es gewohnt, mit Booten und auch mit Verhältnissen auf dem See umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie alles unternommen haben, was in ihrer Macht stand, damit es nicht zur Katastrophe kommt, damit sie nicht untergehen, damit sie überleben. Jetzt habe ich viel über Wellen gesprochen, über Wind, über Boot. Jetzt die Frage, wo ist eigentlich Jesus? Ich habe den Eindruck, dass Markus so richtig Freude hat und ganz genüsslich schreibt, Jesus aber schlief. Im hinteren Teil des Bootes, wie wir gesehen haben. Und dann, das ist ja ein pikantes Detail, dann sagt er auch noch, wo schlief Jesus drauf? Auf einem Kissen. Also auf einem so einfachen Segelboot, da liegt ein Kissen und wer ruht darauf? Jesus. Ich finde das provozierend. Die Jünger in Todesangst und Markus schreibt, und Jesus liegt auf einem Kissen. Das erinnert mich so ein bisschen an, als Jugendpastor habe ich immer mit meiner Jugendgruppe aus Bonn eine Segeltour auf dem Eiselmeer gemacht. Und durch ein paar unglückliche Entscheidungen des Kapitäns, nicht meine Entscheidung, sind zwei Jugendliche ins Wasser gefallen. Ins Eiselmeer und es war Ende Oktober, es war schon recht frisch. Ja, und das war irgendwie lustig, kann man sich ja vorstellen. Wir standen an der Reling und die beiden planschten im Wasser. Und mein Mitarbeiter Bernd aus dem Siegerland hatte nichts Besseres zu tun, als seine Videokamera herauszureißen und draufzuhalten. Ja, und dann irgendwie dachten wir, Mensch, wir müssen ihnen ja helfen. Und dann haben wir auch einen Rettungsring reingeworfen und sie sind auch an Land gekommen, wieder ins Boot gekommen. Und eine der Mädchen, die da im Wasser dann gerettet wurde, die sagte, die sprach da mal so aus ihrer Sicht, die sagte, ich hab den Eindruck, ich kämpfe um mein Leben, die hatten ja noch Klamotten an. Dann gucke ich aufs Boot und was sehe ich? Ich sehe die Videokamera, die auf mich gehalten ist. Sagte, das war für sie schon eine herausfordernde, grenzwertige Erfahrung. Aber sie hat keinen Schaden genommen. Die hat dann sofort gesagt, zeig mal das Video, wie sah ich aus? Ja. Er war sehr selbstbewusst. So ein bisschen empfinde ich das so, Jesus liegt auf einem Kissen, die Jünger in Todesangst, so wie die Videokamera, die sich da drauf hält. Nun kann man ja manchmal sagen, okay Leute, wir kommen oft in Lebenssituationen, die wir selber verursacht haben. Wenn man dumme Sachen macht, dann sind die Resultate manchmal auch dumm. Aber in dieser Geschichte ist es ja ganz anders, denn wer hatte die Jünger eigentlich ins Boot getrieben, um loszufahren? Wie bitte? Jesus. Und wer hatte sie dazu aufgefordert, es in der Dunkelheit zu tun? Und wer ruhte auf dem Kissen, während die anderen um ihr Leben kämpfen, Arne? Jesus. Ihr Lieben, irgendwie kann ich die Jünger auch gut verstehen, dass sie dann an irgendeinem Punkt, als sie wirklich in Todesangst war, sagen, sag mal Lehrer, kümmert es sich überhaupt nicht, dass wir hier untergehen? Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Und jetzt komme ich auch so ein Stück zu uns. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du das Jesus vielleicht etwas moderater auch mal gefragt hast? Jesus, kümmert es dich eigentlich nicht, dass ich hier gerade untergehe? Ich kann mich sehr wohl an zwei solcher Situationen erinnern. Da war ich extrem frustriert darüber, über die gefühlte Tatenlosigkeit Jesu. Jesus, wie kannst du sowas zulassen? Ich glaube, dass du irgendwie da bist, aber irgendwie kriege ich von dir gerade nicht viel mit oder eigentlich gar nichts. Und weil ich so gut erzogen bin, zumindest in manchen, traue ich mich noch nicht mal, meinem Ärger so einen Ausdruck zu verleihen, wie es die Jünger hier tun. Die sind ja richtig sauer auf Jesus. Kümmert es dich nicht, dass wir hier gerade untergehen? Jetzt kommen wir zu der Antwort Jesu. Und die gibt mir wirklich Rätsel auf. Gut, das, was Siegfried bei seiner Auslegung gesagt hatte, Jesus steht dann auf und macht Ordnung. Also der Wind wird ruhig, die Wellen werden ruhig und so weiter. Da würden wir sagen, ja, das ist schon klasse. Aber dann sagt Jesus was zu den Jüngern, das verstehe ich nicht. Er sagt, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Menschen, die etwas länger unter uns verheiratet sind, können aus so einer Formulierung leichte Vorwürfe hören. Claudia lacht. Kennst du sowas? Also ich spüre da einen Vorwurf Jesu an seine Jünger. Was seid ihr so furchtsam? Stell dich nicht so an. Habt ihr noch keinen Glauben? Ist diese Kritik, dieser Vorwurf Jesu gerechtfertigt? Ich meine eher nein. Denn eigentlich haben die Jünger alles richtig gemacht. Sie sind eben nicht eigenwillig aufgebrochen, sondern auf das Wort Jesu hin. Sie haben versucht zu retten, was zu retten ist, das ist so meine Vorstellung. Und dann machen sie ja etwas, was wir manchmal eben vergessen. Sie rufen ja Jesus in ihrer Not an. Man könnte sagen, sie beten doch. Und es sind eben nicht die Jünger, das hatte ich schon gesagt, die in diese beängstigende Situation selbstverschuldet gekommen sind. Wozu kritisiert Jesus dann seine Jünger? Was will er von ihnen? Welchen Glauben fordert er von ihnen ein? Wenn man mit so einem Predigtext nicht weiterkommt, dann guck mal, was haben denn andere gemacht? Ich habe eine Auslegung gefunden, der sagt, Jesus erwartet von den Jüngern, gelassen und mutig unterzugehen. Ja, ihr lacht jetzt, aber das war wirklich ernst gemeint. Er sagt, wir brauchen einen Sterbensglauben, einen Glauben, der bereit ist, das eigene Leben loszulassen. Es ist klar, wir sagen so aus dem Gefühl heraus, das passt nicht zu Jesus. Aber sowas gibt's. Ich glaube, dass Jesus es nicht gemeint hat. Das Zweite, was man sich überlegen könnte, ist, dass die Jünger sozusagen doch ein bisschen mehr an ihre eigene Leistungsfähigkeit glauben sollen. Also gut, 12 mal 21 Kilometer, ich weiß jetzt nicht, wo sie waren, nachts schwimmen, aber irgendwie sowas, dass sie trotz Wellen und Sturm mutig ins Wasser springen sollten und ans Ufer schwimmen. Wäre die zweite Möglichkeit, also so glauben an die eigene Leistungsfähigkeit. Oder erwartet Jesus, dass sie ihn schlafen lassen? Nach dem Motto, also das ist ja so ein bisschen, was Siegfried so angedeutet hat, Jesus ist im Boot, keine Angst, also wenn Jesus im Boot ist, dann lasst euch nicht irritieren vom Wasser, das eindringt und so weiter. Ich persönlich traue den Einschätzungen der Jünger schon, dass sie sagen, hey, wenn hier nicht bald was Grundlegendes passiert, gehen wir unter. Und letztlich bestätigt Jesus ja das, was die Jünger befürchten, denn er, wenn es nicht nötig gewesen wäre, hätte er ja die Wellen weiter toben lassen können, aber das macht er ja nicht. Also welche Möglichkeit bleibt jetzt? Welchen Glauben fordert Jesus, erwartet Jesus von den Jüngern? Es bleibt doch letztlich nur, dass sie das, was Jesus gemacht hat, selber machen. Oder, Hans-Helge? Ist das jetzt konsequent von mir gedacht oder nicht? Ich habe den Eindruck, dass ist letztlich das, was übrig bleibt, dass Jesus tatsächlich erwartet, dass die Jünger selber so handeln, wie Jesus das macht. Also Wind und Wellen selber zur Ruhe bringt. Mich persönlich schüchtert so eine Erwartung wirklich ein. Mir geht es genauso wie den Jüngern, sie geriet in große Furcht, nachdem Jesus das gesagt hat und auch getan hat. Ich überlasse es lieber Jesus, solche Wunder zu tun. Und ich hoffe, dass er sie tut und manchmal erlebe ich das ja auch. Ich versuche lieber Jesus aufzuwecken, sagen, hey, komm, Jesus, ich helfe mit ein bisschen, aber es ist dein Ding. Aber muss ich mich dann auch fragen lassen von Jesus, Andreas, hast du noch keinen Glauben? Was fürchtest du dich? Hast du keinen Glauben, Wind und Wellen zum Schweigen zu bringen? Für mich bleiben eben einige Fragen unbeantwortet. Kann es sein, dass Jesus manchmal in meinem Leben Situationen zulässt, um meinen Glauben wachsen zu lassen? Oder verbaue ich mir durch meine Angst, so mit Wind und Wellen meines Lebens umzugehen, größere Erfahrungen des Glaubens zu machen? Ist also im Vertrauen, dass ja Jesus bei mir ist und die Kraft Gottes da ist, mehr möglich, als ich mir vorstellen kann? Also lässt Jesus wirklich solche Situationen zu, um meinen Glauben wachsen zu lassen, sozusagen neues Land kennenzulernen, Grenzen zu überschreiten, die bisher so in meinem Glaubensleben da waren? Und es gibt ja auch noch ein paar andere Texte, kennt das sicher, dieses Petrus geht ja kurzfristig auf dem Wasser oder der Glaube der Berge versetzt. Natürlich kann man sagen, alles Quatschgeschichten, alles Erfindungen und so weiter. Aber wenn wir uns dem stellen, sagen, ja, das ist wirklich so passiert, was heißt das dann? Verbaue ich mir durch meine Angst Chancen, neue, größere Erfahrungen des Glaubens zu machen? Ich kann das nicht so pauschal sagen. Ja klar, ist so. Und deshalb möchte ich euch auch mit diesen offenen Fragen sozusagen entlassen und auch die Predigt hier beenden. Manchmal spürt man ja, dass wir herausgefordert werden, durch das Leben neue Glaubensschritte zu gehen. Aber manchmal haben wir eben auch nicht den Mut dazu, nicht die Kraft dazu, und hoffen und wünschen, dass Jesus uns einfach nur beisteht, so wie das hier in dem Boot ist, dass er da ist, selbst wenn wir den Eindruck haben, er schläft. Ja, ich ermutige euch, den Text nochmal selber durchzulesen und gucken, wo er euch herausfordert und ob ja, was für euch angezeigt ist im Blick auf Glaubensherausforderungen eures Lebens. Amen. Ich schlage vor, dass wir ein paar Augenblicke Stille halten und dann ein sehr, sehr schönes Lied singen.